Hallihallo! Willkommen zu einer neuen Abenteuerabendfolge, Teil 2 von unserem British Columbia Abenteuer.
Wir nennen das nicht mehr Abenteuerabend, sondern Abenteuer-Coffee. Ich trinke nur Kaffee.
Also, es ist Teil 2. Wir haben gerade eben den ersten Teil aufgenommen, den ihr letzte Woche gehört habt. Und gefrühstückt haben wir entsprechend schon, also haben wir jetzt nur einen zweiten Kaffee gemacht. All I need is coffee and adventure.
Ja.
Coffee Venture.
Coffee Venture.
Vielleicht nennen die Abenteuer haben jetzt Coffee Venture. Also Teil 2 heute.
Genau, wir haben gerade erst drüber gesprochen, aber ihr habt es letztens gehört, ging es um unser Teil 1, die Kajaktour mit Orcas, die der Hammer war.
Die war der absolute Wahnsinn. Also
5 Tage in Port Hardy und oder in der Nähe von Port Hardy, Port McNeil, das war der Wahnsinn. Johnston Strait. Ja.
Jetzt. Das heißt übrigens John Stone.
John Stone, sag ich immer Johnston.
Johnston.
John Stone
Strait. Also sehr, sehr geil. Was ich letzte Woche vergessen habe zu erwähnen in der anderen Abenteuerfolge, ist, das war für mich eins der Highlights der letzten 20 Jahre. Also mitunter eins der Highlights, weil ich wollte eigentlich früher mal Tierarzt werden. Und für mich haben Tiere schon immer was Faszinierendes gehabt. Und Orcas ganz besonders. Und als Kind so mit, ich weiß nicht, 8, 9 Jahren. Ich habe immer sehr gerne gemalt. Ich war auch in einem Malkurs und so. Und es gibt diese neue Revue. Oder es gab diese neue Revue. Ich weiß gar nicht, ob es diese Zeitung heutzutage noch gibt. Aber in der neuen Revue, hinten, die letzten 2 Seiten, waren immer in jeder Folge, jeder Ausgabe, ich glaube, es war eine wöchentliche Zeitung, ich glaube es, gab es immer so Tierprofile. Jede Woche ein neues Tier. Und die habe ich immer gesammelt, die habe ich immer in einen Ordner reingepackt. Und eines Nachts konnte ich nicht schlafen. Und dann habe ich diesen Ordner aufgemacht und dann habe ich die Orcas aufgeblättert. Und da war ein tolles Bild von einem riesengroßen Orca. Und dann habe ich mal so angefangen, den Kopf an die Wand zu malen mit dem Pinsel. Dann wurde dieser Kopf aber immer größer und dann habe ich immer weitergemalt, ohne drüber nachzudenken, wie groß er denn jetzt werden würde, wenn ich mit so einem großen Kopf anfange. Habe ich gar nicht nochmal nachgedacht, wie groß das Endresultat werden würde. So arbeite ich heute immer noch, wenn ich so eine Terrasse baue im Garten, dann denke ich nicht drüber nach, wo ich anfangen sollte und in welcher Relation das sein sollte. Und am Ende war dieses Tier dann so groß, dass es über 2 Wände ging, also über eine Ecke. Und es war irgendwie so 2 Meter auf der einen Wand und 3 Meter auf der anderen Wand. Und ich hatte so einen 5 Meter Killerwal-Orca an meine Kinderzimmerwand gemalt über meinem Hochbett und meine Mutter ist dann, ich konnte nicht schlafen, deshalb habe ich es gemacht und meine Mutter ist dann am nächsten Morgen, um mich aufzuwecken für die Schule, um, keine Ahnung, 6:30 oder so ins Zimmer gekommen, erstmal. Was ist das denn? Und ich bin nicht aufgestanden, weil ich einfach so fertig war, weil ich wirklich die ganze Nacht damit verbracht habe, diesen Wal oder diesen Orca an die Wand zu malen. Und seitdem verfolgt mich das. Also seitdem möchte ich Orcas mal sehen. Ich wollte immer Orcas sehen. Ich habe sie noch nie gesehen. Immer wieder die Möglichkeit gehabt, sie hier und da zu sehen, aber es nie geschafft. Immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Wir waren zur falschen Jahreszeit irgendwie in Südafrika unterwegs oder so. Weshalb das ein großer, großer Traum war für mich, der jetzt in Erfüllung gegangen ist. Und I'm hooked. Ich möchte noch mehr.
Das war jetzt so,
es war jetzt nur der Anfang diese Kajaktour, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Aber das habe ich nicht erzählt in der anderen Folge und das wollte ich jetzt nochmal nachholen. Jo, und wir sprechen heute aber über den zweiten Teil dieser Reise. Es ist die erste Abenteuer-Happen-Serie quasi über eine Reise. Sonst haben wir immer eine Folge aufgenommen für ein Reiseland. Aber irgendwie war diese Kajaktour so besonders, dass wir uns spontan nach einer Stunde Kajaken darüber entschieden haben, dass wir jetzt 2 draus machen. Und das ist jetzt der zweite Teil. Herzlich willkommen nochmal. Und Ja, wir sind dann nach einer Woche Kajaken sind wir dann an einem, ich glaube an einem Samstagmorgen zurück von Port Hardy in so einer kleinen Propellermaschine wieder nach Vancouver zum South Terminal geflogen und dort haben wir uns einen Mietwagen genommen. Wir hatten einen Jeep
Rubicon.
Wir hatten also eigentlich einen Jeep Cherokee gemietet gehabt. Und dann, ich bin aber ein riesengroßer, oder wir beide sind ein riesengroßer Jeep Wrangler Fan und als ich dann in diesen bei Alamo reingegangen bin, habe ich gesehen, dass da ein Jeep Wrangler stand und andersrum war das eigentlich. Ich bin da reingegangen, ich wusste, dass wir einen Jeep Cherokee bekommen. Ich dachte, es gibt bei Alamo keinen Jeep, habe ich jetzt gerade so Wrangler gesagt?
Ja.
Ich glaube immer so ein Stuss, ey. Also nochmal von vorne. Ich bin bei Alamo rein. Ich wusste, dass wir einen Jeep Cherokee gebucht haben. Ich dachte, es gibt keine Jeep Wrangler bei Alamo.
Was hast du gesagt?
Jetzt schon wieder?
Hä?
Ich bin ein bisschen verwirrt. Also auf jeden Fall, ich bin da rein. Die haben mir gesagt, die haben keine Jeeps. Wir kriegen einen Ford Explorer. Und ich so, na gut, kann ich nichts dran ändern. Dann nehme ich den einfach. Der Typ meinte, das ist ein schönes Auto. Und dann bin ich an dieses Auto gegangen. Weil das so eine riesengroße, krasse Limousine, SUV-Limousine. Kennt ihr so diese amerikanischen Schlitten, ne? Diese riesen, riesengroßen. Und dann ich so, boah, was soll ich denn damit? Wieso, wir sind zu zweit. Das war so ein Auto für 8 Personen. Und dann siehe da, hinter dem Wagen stand ein Jeep Wrangler, der gerade abgegeben worden ist. Dann bin ich nochmal rein. Ich so, hör mal, da ist doch ein Jeep Wrangler. Kann ich den nicht haben? Der ist gerade zurückgegeben worden. Ich so, ich nehme den auch, wie der ist. Ob der dreckig ist oder sonst irgendwas. Oder tankleer, ist mir egal. Ich nehme den einfach. Und dann ist der Typ nochmal mit mir dahin. Und er hat gesagt, so, ja, also Glück gehabt. Tank ist voll und noch recht sauber. Ich so, super. Also, alles klar, hier kannst du haben. Und dann haben wir tatsächlich zufällig, also man muss einfach nur fragen, man muss einfach nur den Mund aufmachen und nett fragen. Fragen und lächeln und dann geht das. Und dann haben wir tatsächlich diesen Jeep Wrangler bekommen und sind dann, ich glaube, so 6 Stunden gefahren von Vancouver, also lange, von Vancouver nach Clearwater. So hieß der Ort, das ist das Zentrum für den Wells Gray Provincial Park. Und Wells Gray ist ein großer Park, der, wie gesagt, so 6 Stunden nördlich von Vancouver, östlich von Vancouver
entfernt. Auf der Höhe von Jasper. So.
Genau, also von dort aus ist es gar nicht mal mehr so weit. Genau, also kurz vor den Rockies ist ein gutes Stichwort, weil von dort aus siehst du so ein bisschen über den Bergen, die erste Bergreihe, siehst du die Spitzen von den Rocky Mountains, also steinigen Spitzen, für die Rocky Mountains ja auch bekannt sind und von denen auch der Name stammt. Und auf dem Weg dorthin, es ist keine schöne Fahrt gewesen, muss ich sagen.
Ja, also man fährt erstmal durchs Stadtgebiet und also gar nicht mal, doch durchs Stadtgebiet, ne? Also so Outer Vancouver, man fährt nicht durch Vancouver durch.
Metropolitan Vancouver.
So, ja. Und das ist krass, weil wir waren ja letztes Jahr in Kanada und in Kanada, also in Alberta, und sind ja in Calgary gestartet und von da aus in die Rockies rein. Und das ist ganz anders, ne? Also von Calgary fährst du ungefähr 15 Minuten und dann sind da kaum noch Autos und man sieht die Landschaft und alles. Und Vancouver ist halt die Metropolregion viel größer. Man fährt bestimmt eine Stunde oder fast 2 und hat immer noch voll viele Häuser und Autos um sich herum.
Es war sehr busy. Es war echt krass. Also man hat halt so die Erwartung gehabt, wie du gerade sagtest, von Calgary, wo du halt ein bisschen gefahren bist und dann warst du halt draußen, in der Prärie.
Ja, genau.
Calgary ist ja noch in der Prärie und die Rocky Mountains kommen ja so erst so nach einer Dreiviertelstunde.
Ja, aber ziemlich bald, ne? Ja, und in Vancouver war es halt echt, diese Metropolregion ist so riesig und man hatte irgendwie, es war ein ganz anderes Gefühl schon direkt, haben wir so beide uns dann irgendwie so einstehen müssen. Und man fährt auch richtig nah zur US-Border, ne? Also ich glaube, wir hätten eigentlich mal eben eine Detour machen können und wären 20 Minuten in den USA gewesen, gefühlt. Auf jeden Fall fährt man recht lange durch Metropolgebiet und dann fährt man aber auch schon in Berge rein. Die sehen aber echt anders aus als die Rockies, die wir in Alberta hatten. Ne? Also keine Steine.
Das sind ja keine, das sind nicht genau, Rockies.
Sondern eher recht hohe Berge schon, aber alle sehr waldig.
Ja.
Und nicht dieses, was man von den Rockies kennen würde, dieses steinige, graue, braune Spitzen. Und ich glaube, wir sind dann nochmal so 2 Stunden durch diese Bergregionen gefahren und dann hat sich die Landschaft aber auch richtig geändert und es war auch mehr so präriemäßig. Also die Bäume sind irgendwie verschwunden und es war eher so eine Grassteppenlandschaft, ne? Aber trotzdem noch hügelig, bergig, canyonmäßig. Und wir hatten das auf der Kajaktour so ein bisschen mitbekommen, oder man hat es ja auch in den Medien mitbekommen, dass es Waldbrände gab in Kanada jetzt da in British Columbia. Dass das aber so krass ist, hatten wir beide, glaube ich, nicht gewusst oder gedacht, weil wir sind dann tatsächlich durch dieses Gebiet gefahren, wo Waldbrände stattgefunden haben vorher.
Ja, das sah schon echt krass aus. Das war irgendwie
erschreckend.
Also wir haben uns dann im Laufe der Zeit auch mit Leuten so unterhalten und ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz zusammen, aber über eine Million Hektar sind in British Columbia alleine abgebrannt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1 Million Hektar. Das ist
riesig.
Das ist riesig. Also das ist, reden nur mal weiter, ich suche mal, wie viel, was das im Vergleich ist.
Auf jeden Fall waren wir irgendwie, das müssen wir jetzt mal ganz ehrlich, glaube ich, sagen, waren echt enttäuscht oder schockiert über das, was wir da gesehen hatten, weil wir uns auch British Columbia ganz anders vorgestellt haben. Und weil es halt so gar nicht das war, was wir von Alberta kannten. Und weil halt dann auch echt so viel abgebrannt war. Gerade so um diese recht große Stadt, eine der größten Städte, Kamloops, da war super viel abgebrannt und es war alles so gelb. Gelb, orange, braun. Also ganz anders, als wir gedacht hatten. Und ja, die Tour zog sich auch ziemlich, ne? 6 Stunden, hattest du ja schon gesagt, fährt man da lang. Es gibt auch eine andere Strecke, die sind wir dann zurückgefahren. Und wir waren dann, ich glaube, am frühen Abend sind wir dann in Clearwater angekommen und hatten wieder mega Glück mit dem Wetter. Es war ja morgens regnerisch in Port Hardy und als wir dann in Vancouver starteten, war aber wieder Sonnenschein und es waren, ich glaube, 24 Grad. Es war so ein richtig schöner Spätsommertag. Und wir sind da angekommen in Clearwater und hatten eine Kabine gebucht am Dutch Lake, nennt er sich. Früher hieß er wohl mal Deutsch Lake und daraus wurde dann irgendwann Dutch Lake. Und Wetter war fantastisch. Wir hatten so eine Art Steg von unserer Kabine aus auf den See. Und da haben wir uns dann erstmal 2 Stunden drauf gechillt mit dem Bier. Und haben einen Typen kennengelernt aus Edmonton, mit dem irgendwie über Gott und die Welt geredet. Es war richtig schön, der erste Abend so. Wir haben zwar nicht viel gemacht, außer Autofahren und dort zu chillen. Aber das war so unser Einstieg vom Roadtrip. Haben dann, wie gesagt, auf diesem Steg gesessen, 2 Stunden ein Bierchen getrunken und abends noch was da in dem, es war so eine Art Campingplatz, der auch Kaminen hat. Und da haben wir dann auch gegessen. Sind dann recht früh ins Bett, weil wir das ja noch gewohnt waren, vom Ockercamp irgendwie immer so zwischen 8 und 9 ins Bett zu gehen und zwischen 6 und 7 aufzustehen. Sind am nächsten Tag aufgestanden und haben uns zum Frühstück mit jemandem von der Region getroffen, der uns so ein bisschen erklärt hat, was wir alles machen können. Die Stephanie, die hat uns so gesagt, was wir alles, welche Wanderungen es da gibt. Und da gibt es halt super viele Wanderungen da in diesem Wild Gray Park. Und der Park ist auch für seine ganzen Wasserfälle bekannt. Also es ist irgendwie ein besonderer Ort, weil vor Jahren mal, also vor wirklich, weiß ich nicht, Hunderten von Jahren, Millionen, Tausenden von Jahren, keine Ahnung, sind da quasi Erdkrusten aufgebrochen und Lava ist irgendwie über das Land geflossen. Und also das ist ganz spannend. Und da sind ganz viele Flüsse und ganz viele Wasserfälle. Und die haben wir uns dann quasi am zweiten Tag, das war dann der Sonntag, alle angeguckt. Wir sind dann ganz entspannt nach dem Frühstück mit unserem Jeep in den Park reingefahren und haben die ganzen Wasserfälle mehr
so ein tolles Auto
mehr oder weniger abgeklappert. Sind auch zu einem hingewandert. Also da gibt es ganz viele Wanderungen. Eine Wanderung, die wir nicht gemacht haben, weil es meinem Knie immer noch nicht so gut geht und weil wir dann auch vorgewarnt wurden, dass es regnen wird und da, wo wir hätten hinwandern wollen, das lag relativ hoch, das war die höchste Wanderung, da hätte es sogar schneien können, da haben sie gesagt, ach, lieber vielleicht nicht, und dann mit der Kombi mit meinem Knie haben wir gesagt, gut, dann lassen wir das auch, das wäre eine 3-Stunden-Wanderung gewesen, zu den Trophy Mountains. Stattdessen haben wir dann eine Wanderung zu den Moon Falls, hießen die, ne? Mhm. Also zu einem Wasserfall gemacht, das war total entspannt, für mich ist das nicht wirklich eine Wanderung, sondern mehr ein Spaziergang
gewesen. Ja, auf jeden Fall.
Es war so eine Stunde hin, oder eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Aber das Coole, also super entspannte Wanderung, Man kommt dann hinter den Wasserfall. Also man muss das auch wissen, weil man könnte meinen, die Wanderung endet oben am Wasserfall, wenn man nicht weiß, dass man weiter runtergehen kann. Man kann weiter runtergehen und kommt dann wirklich zum Wasserfall und kann hinter den Wasserfall langgehen, was richtig cool war. Man wird da auch richtig nass, je nachdem wie der Wind steht. Das haben wir gemacht. Und haben da ein paar coole Fotos auch gemacht, haben da ein paar Kekse gegessen, gechillt, sind dann wieder weitergefahren. Ich glaube, wir haben uns 5, 6, 7 Wasserfälle an dem Tag angeschaut.
Sehr viele, ja.
Also fast alle, die man da mit dem Auto erreicht und mit einer kleinen Wanderung, haben wir uns angeschaut. Es gibt auch ein paar andere Wasserfälle, da kommt man nur zu Fuß hin und das dauert ein bisschen länger. Das haben wir dann nicht mehr gemacht. Am Ende waren wir an einem Wasserfall, wie hieß der nochmal, da wo die Lachse gesprungen
sind. Bailey's Chute.
Bailey's Chute, genau, der ist relativ am Ende des Parks, also nicht am Ende des Parks, sondern am Ende der Straße. Der Park ist wirklich riesig und die Straße führt vielleicht, also über die Straße kann man vielleicht, wenn überhaupt, ein 1/15 des Parks sehen. Und dann hört er auf am Clearwater Lake und von da aus kann man eigentlich nur noch mit Boot und zu Fuß weiter im Park rum unterwegs sein. Und genau, Bailey's Chute waren wir am Ende. Das war nochmal ein Wasserfall. Und da kann man zu der Jahreszeit, wo wir da waren, also besonders Ende August, Anfang September, wir waren eigentlich fast zu spät, kann man da Lachse springen sehen. Weil der Clearwater ist so einer der Flüsse, wo die Lachse vom Meer aus lang
schwimmen. Total krass. 600 Kilometer schwimmen die ins Landesinnere, unter anderem. Also es gibt ja auch noch, die schwimmen auch manchmal weiter. Aber bis da hoch, von Vancouver.
Das ist der Wahnsinn.
Brauchen die halt irgendwie 10 Tage, um da hochzuschwimmen und dort zu laichen und dann halt auch zu sterben.
Ja, und wir hatten aber Glück, also wir haben noch ein paar Lachse gesehen. Sebastian war dann wieder voll seinem Element und stand da irgendwie eine Stunde und ich dachte nur so, oh.
Gib mir ein paar Tiere und ich bin glücklich.
Gib Sebastian Tiere in der Kamera und dann kann er da stundenlang stehen. Und es hat dann leider tatsächlich, wie angekündigt, auch angefangen zu regnen, nicht stark. War dann irgendwie auch nachmittags 4, 5 Uhr und dann sind wir auch wieder aus dem Park rausgefahren und zu unserer zweiten Unterkunft für die Gegend. Wie hieß denn das nochmal?
Weiß ich schon. Die zweite Unterkunft? Ja. Blue Grouse?
Ah ja, Blue Grouse. Also so ein B&B quasi. Also Clearwater ist wirklich, ist schon ein kleiner Touristenort.
Ist volles Kaff.
Aber voll klein.
Ja, Kaff.
Ja, und da gibt es nicht viel. Also gibt es ein paar Hotels, die sind aber alle jetzt nicht so Bombe, muss ich
Hotels
sagen.
Hotels gibt es keine, es gibt nur Motels und B&Bs.
Ja, und Campervan-Parks und auch recht teuer, muss man nicht sagen. Ne? Also wir waren dann in diesem...
Also ich muss sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, also ich muss sagen, wenn die Kajak-Tour unter 1.000 Euro gekostet hat, was ich vergleichsweise sehr günstig finde, was wir bekommen haben. Und so ein B&B im Wells Gray Park
ab
120 bis 200 Euro die Nacht kostet.
Ja, also der
für ein Zimmer. Das ist extrem teuer. Da ist das Verhältnis überhaupt gar nicht gegeben. Und das fand ich schon extrem krass. Und dann im Vergleich haben wir ja, und dazu kommen wir ja später ja auch nochmal, in Whistler am Ende ein richtig gutes im Four Seasons Hotel spontan übernachtet. Für 150 Euro die Nacht, ja, was ein 5-Sterne-Hotel ist. Also, also diese Diskrepanz, diese Unterschiede in den Preisen, manche Dinge super günstig, wie halt eben das Four Seasons. Ich finde halt auch sehr günstig die Tour mit den Orcas im Vergleich zu einem B&B in Clearwater. Ist schon sehr, sehr krass.
Ja. Dann waren wir in diesem Blue Grouse B&B, da haben wir dann auch schönerweise mal für 3 Tage übernachtet. Ich bin immer nicht so, oder wir sind nicht immer so ein Fan von jeden Tag Unterkunft wechseln, weil das immer bedeutet packen und bla blub. Wir müssen nämlich was gestehen, wir reisen viel, aber wir hassen es zu packen.
Oh, ich hasse es, ja. Ich hasse es so sehr.
Wir sind eigentlich sehr gut im Packen und sehr schnell, aber es macht trotzdem keinen Spaß. Und ja, da haben wir dann übernachtet. Das Blöde war ein bisschen, das war so außerhalb der Stadt und zwar nah zum Park, aber um nach Clearwater reinzufahren, brauchte man immer noch so eine halbe Stunde und da gab es halt nichts und wir mussten dann zum Abendessen immer nach Clearwater rein. Deshalb ist das vielleicht nicht so die beste Lösung gewesen, die wir da hatten, da zu übernachten. Aber es war echt nett. Die Besitzerin oder die Betreiberin des B&B, die Regina, ist eine ehemalige, also eine, eigentlich eine Österreicherin, die
nach, eine ehemalige Österreicherin na, also heute.
Eine Österreicherin, die nach Kanada ausgewandert ist. Super nett, super hilfsbereit, super lieb. Die macht auch richtig ein leckeres Frühstück morgens mit Käse, also so.
Das beste Frühstück, was wir in Kanada hatten, ne? Also muss man ehrlich sagen.
Es klingt jetzt doof, aber als Deutscher ist man halt, was Frühstück angeht, sehr verwöhnt und sucht das ja dann doch irgendwie auch. Und und die hat da dann Wurst und Käse und leckeres, richtiges Brot und Toast und macht auch immer ein warmes Frühstück. Also es gab einmal Omelette, einmal gab es richtig leckere Pancakes, also total nett. Sie hat sogar für uns Wäsche gewaschen für 15 Dollar. Total, also man hat sich dann doch irgendwie echt wohl gefühlt. Da ist jetzt nichts Hübsches oder Besonderes, aber man fühlt sich einfach wohl. Regina macht das super nett. Und man ist sehr nah am Park, ist vielleicht nicht so das Beste, weil es da nicht wirklich was zum Abendessen gibt. Und wir mussten dann 3 Nächte quasi immer in die Stadt reinfahren. Das war ein bisschen doof. Und das haben wir dann auch immer gemacht. Und das irgendwie, also wir haben dann in diesen, wir waren insgesamt 3-4 Tage da vor Ort in Wilds Gray und haben vom B&B quasi immer den Park erkundet und Aktivitäten gemacht. Und komischerweise, das haben wir dann in diesen Tagen festgestellt, sind da sehr, sehr viele Deutsche ansässig, Schweizer und Österreicher. Also es ist irgendwie so eine deutschsprachige Community. Und wir waren dann auch den ersten Abend in irgendeinem Restaurant essen und da saßen nur Deutsche, ne? Und die Bedienung hat auch Deutsch gesprochen. Also ja, wir haben halt später festgestellt, dadurch, dass wir mit vielen Leuten dort gesprochen haben, dass diese Region wohl sehr beliebt bei Auswanderern ist, die aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen. Und was haben wir denn am ersten Tag dann, am zweiten Tag dann gemacht?
Also am ersten Tag sind wir da in den Park und dann am zweiten Tag sind wir, Fliegenfischen.
Das war interessant.
Wie war das für dich? Also ich fand
für
eigentlich,
mich ist es nicht, also, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also wir haben letztes Jahr in Florida haben wir Deep Sea Fishing gemacht und das war ziemlich scheiße. Das war eine sehr, sehr große Enttäuschung. Und deswegen dachte ich so, naja, Fliegenfischen habe ich ja schon mal irgendwie so gesehen, so Bilder, wenn du da so irgendwie im Wasser stehst und deine Angel immer die ganze Zeit irgendwie hin und her wirfst und mit so Fliegen irgendwie so Fische fängst. Und dann haben wir das einfach mal gemacht. Ich wollte einfach mal testen. Und dann haben wir einen ziemlich coolen Guide gehabt. Elias hieß der.
Ja. Wir sind erstmal bei ihm. Wir haben uns bei ihm zu Hause mehr oder weniger getroffen. Und das war auch in diesem Dutch Lake, wo wir die allererste Nacht übernachtet haben und haben da erstmal an seinem privaten kleinen Steg so ein bisschen das Werfen der Angeln so geübt.
Ja. Und ich glaube, er fand dich ziemlich cool, ne? Mich fand er, glaube ich, nicht so gut.
Doch, ich fand er auch. Aber mich hat er immer gelobt für meine Forehand und dich für deine Backhand. Ich konnte wohl die Angel sehr perfekt vorne auswerfen und du sehr perfekt nach hinten.
Naja, und dann sind wir da in sein Paddel, sein Ruderboot am Fluss, am Clearwater River rein und sind dann diesen Fluss, also insgesamt im Laufe des Tages 9 Kilometer gepaddelt, aber eigentlich
flussabwärts.
Ja. Aber eigentlich sind wir nur die ersten 6 Stunden sind wir 2 Kilometer, glaube ich, gekommen,
ja, genau.
Oder so.
Also man hat immer wieder Halt gemacht und dann die Angeln.
Und ja, dann haben wir halt so ein bisschen geangelt und wir haben, wie viele Fische haben wir geangelt? Sieben Fische? Ich habe davon wie viel rausgeholt?
6.
Sechs Fische rausgeholt. Unter anderem, also ich habe Whitefish, Trout, also Trout ist Forelle.
Rainbow.
Und ich habe also einen Lachs rausgeholt und ich habe aber 2 andere Lachse auch noch irgendwie gefangen, aber die sind dann aber von der Angel weg. Also ich habe richtig viele Fische an der Angel gehabt, aber auch viele verloren. Naja, und es war schon ganz cool. Also wenn man halt so die ganze Zeit auch immer irgendwie so merkt, dass das Fische anbeißen und auch immer wieder einen rausholt, war das schon ganz cool. Und das Geile daran ist, wir haben ja am Tag davor, Melina ja schon erzählt hatte, beim Bailey's Chute im Wilds Gray Provincial Park, wo die Lachse gesprungen sind. Und an dem Tag, als wir halt Fliegenfischen waren, hat man überall Lachse gesehen im Wasser. Und es gibt verschiedene Arten, 3-4 verschiedene Arten. Also Pink Salmon.
Der ist nicht pink, sondern der heißt so, weil das Fleisch des
sehr,
Fisches
sehr, sehr pink ist. Genau.
Der ist an sich aber grau-braun. So.
Wie heißt denn?
Chanuk.
Chanuk sind die großen, die leckersten. Und Der Lachs, den wir da die ganze Zeit gesehen haben. Das war doch der Stockeye.
Oh ja,
Stockeye. Das ist grünen Kopf und roten Körper. Davon waren so unglaublich viele, man, überall.
Weil es waren wohl gar nicht so viele, ne? Also er hatte erzählt, dass er irgendwie 3 Tage vorher fischen war und da waren wohl, also er hätte wohl an dem Tag 2000 Lachse gesehen. Und die erste Stunde haben wir keinen einzigen Lachs gesehen. Das Wetter war auch ein bisschen unbeständig und man konnte nicht wirklich viel sehen im Wasser und auf einmal klärte es ein bisschen auf. Und dann kamen wir an eine Stelle und er so, hier müssen jetzt Lachse sein. Das kann jetzt nicht sein, dass ihr hier keine Lachse seht. Ja, und auf einmal hat man überall Lachse gesehen.
Das war echt krass.
Und er meinte, ja, das ist noch wenig, was ihr hier seht. Und wir so, oh, krass. Und beim Fliegenfischen, ich weiß nicht, ob das generell so beim Fliegenfischen ist oder ob das halt da in Kanada in der Region so ein Gesetz ist. Aber man fischt halt für die Fische und man ist Catch and Release. Also man dann können wir heute Abend Fisch essen, unseren selbstgefangenen,
Als wir uns entschieden haben, dass wir Fliegenfischen gehen, dachte ich so, ey cool, dann lernen wir jetzt Fliegenfischen und dann fangen wir vielleicht so ein paar Fische.
Vielleicht ein Lachs, lecker.
Und dann können wir den halt abends dann vielleicht fertig machen und dann essen und Pustekuchen. Das ist halt eben alles Catch and Release. Und entsprechend
nach dem Lachs fischt man auch gar nicht.
Nee, das also war
man
auch
fischt nach diesem Whitewater-Fisch und nicht Whitefish. Warum heißt der eigentlich Whitefish? Weil die weißes Fleisch haben?
Weiß ich nicht.
Nach dieser Rainbow Trout. Und was war das dritte? Es gab noch 3 Arten. Was war das dritte?
Dolly.
Ah, dieses Riesending, ne?
Ja, irgendwie Dolly Dalton oder irgendwie
sowas. Ja, irgendwie sowas. Den haben wir einmal gesehen, hat er gesehen, aber den haben wir nicht an die Angel bekommen. Und, also ich muss sagen, Fischen ist nichts für mich. Aber ich muss auch sagen, ich fand es unheimlich interessant. Ich finde es geil, einfach mal alles auszuprobieren und ich fand es auch cool, das zu lernen. Also ich lerne super gerne viel und finde es immer spannend, was Neues irgendwie auszuprobieren und ich fand es auch cool, einfach so die Technik zu lernen, auch wenn ich, glaube ich, nicht so wirklich talentiert bin. Er meinte zwar, ich könnte so richtig gut casten, also die Angel rauswerfen nach vorne, während Sebastian das sehr gut nach hinten macht. Ich hatte aber überhaupt kein Gefühl dafür, den Fisch zu fangen. Weil jedes Mal, wenn ich so ein bisschen, also wenn man nur ein bisschen an der Angel ziepen fühlt, dann muss man quasi schon anfangen, die Angel reinzuholen.
Linus ist dann eher so, ist das was?
Könnte ja, ich fange mal an nachzudenken und dann ist es halt schon viel zu spät. Und Sebastian hat das richtig gut drauf. Also erstmal ist so sein Cast nach hinten, also sein Angel aufwerfen über die Rückhand oder wie auch immer das heißt, richtig gut. Und Sebastian hat halt auch so ein mega Gefühl für die Fische. Ich, ehrlich gesagt, finde es halt, ist nicht so meins.
Also meins ist es jetzt auch nicht gewesen. Also ich fand es cool, da die Fische zu fangen und zu angeln, aber ich halte halt nichts davon, so einen Fisch zu angeln und dann sofort wieder wegzuwerfen. Ich mache das halt wirklich, ich würde das nur machen, wenn ich dann auch wirklich so einen frischen Fisch danach essen könnte.
Ja.
Und das darf man nicht, das macht man nicht dort. Und entsprechend war das jetzt für mich jetzt auch nicht so.
Also ich fand es cool, das mal ausprobiert zu haben. Und es war auch eigentlich ganz cool da auf dem Boot. Und wir hatten Glück, also wenn es geregnet hätte und kälter gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, auch wahrscheinlich irgendwann gesagt, gut, mir reicht's jetzt. Wir haben nämlich am Ende echt lange verbracht dort. Es ging um 10 los und wir waren erst um 5, 6 Uhr fertig. Die Zeit vergeht dann echt schnell auf dem Wasser. Und was habe ich denn gefangen? Rank, hatte ich auch eine
Frage. Nee, du hattest auch einen Whitefish.
Whitefish. Ja, ich habe immerhin einen Fisch gefangen. Das war cool. Ich bin ja so ein Tierfreund. Ich finde es dann wiederum nicht so cool, wenn man den ja in diesen Angelhaken reinrammt und dann wieder rausholt. Aber naja, ist eine andere Story. Und wenn man gerne fischt, dann ist das richtig, richtig cool. Ja. Und dann ist es auch zu empfehlen. Und das ist wohl auch einer der besten Spots zum Flyfishing, Fliegenfischen. Also wenn ihr angeln solltet oder das unbedingt mal ausprobieren wollt, dann würde ich es empfehlen. Wenn ihr da aber nicht so dran Interesse habt, müsst ihr es auch nicht unbedingt machen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es ist auch relativ teuer, muss man. Also was hat er gesagt? Wie teuer war das nochmal? $400 oder so, ne? Für das Boot?
Es kostet ungefähr $400 pro Tag für das Boot. Also wenn man halt, man kann zu zweit oder zu dritt, glaube ich, das machen.
Man ist ja wirklich lange da beschäftigt, man kriegt das ganze Equipment, man kriegt die ganze Zeit auch Anweisungen, Hilfe und auch wenn man schon Fliegenfischen kann, der unterrichtet einen. Ist ja wie eine private Unterrichtsstunde, man kriegt Mittagessen, Getränke, also es ist alles dann schon wieder in Ordnung für den Preis. Aber wenn man ja, wenn man Fliegenfischen gerne machen möchte und wenn man gerne angelt, dann sollte man das dort auch machen, weil das richtig cool ist.
Ja.
Wenn man da nicht so wirklich die Interesse für hat und es nur ausprobieren möchte, dann muss man sich halt überlegen, ob einem das wert ist. Ich fand es ehrlich gesagt cool, das mal ausprobiert zu haben, auch wenn ich es vielleicht nicht unbedingt nochmal machen würde. Es war irgendwie trotzdem witzig und der Elias hat das richtig cool gemacht und ich habe richtig viel gelernt. Und ja, das war so unser zweiter Tag. Danach haben wir auch eigentlich gar nichts mehr gemacht, außer wieder in den Ort zu fahren.
Ja, ja, das war, hast du das erzählt? Also am Anfang, also wir haben ja dann diese vier Tage, drei Nächte in dieser Blue Grouse B&B im Wells Gray Provincial Park übernachtet und das liegt aber 25
ich
Kilometer.
Ja, ja. Wir mussten immer reinfahren.
Das war
ein bisschen doof. Also den ersten Tag waren wir in so einem Grillen, wo ja nur so deutschsprachige Leute um uns
herum waren. Krass.
Und am zweiten Tag waren wir, das ist wirklich ein geiles Restaurant. Wie hieß denn das?
Hoppenhawk.
Hoppenhawk, das ist so ein Smokehouse. Und da gibt es halt...
Eins der besten Smokehouses Kanadas. Ja, Nordamerikas.
Und das war wirklich geil. Also wir haben echt richtig, richtig leckeres Essen gehabt. Wir haben erstmal so eine Appetizer-Platte bestellt. Die hätte schon gereicht irgendwie. Dann hattest du die Combo-Platte mit Brisket und Pulled Pork.
Pulled Pork,
ne? Und ich hatte die Rippchen. Also wirklich leckeres Essen und Preise auch, muss ich sagen, für die Qualität echt in Ordnung. Craft Beer gibt es da und da saßen wir, da haben wir dann Abend gegessen, war richtig cool. Man kann da nicht reservieren und man sollte da entweder so...
Man kann für zwei Personen nicht reservieren, ab zwei Personen so. Kann man reservieren.
Ah, okay. Also man sollte entweder früh kommen gegen 6 oder später gegen 8, weil sonst muss man da mindestens eine halbe Stunde Schlange stehen und warten, weil das so beliebt ist und auch wirklich begründet beliebt und gut. Also da kann man auf jeden Fall gut essen und sollte man auch, wenn ihr da seid, geht da essen, das ist richtig geil. Und da haben wir dann gegessen und am nächsten Tag, Tag 3, da sind wir reiten gewesen morgens und nachmittags raften, ne?
Ja.
Das war Tag 3. Ja, genau. Wir sind reiten gewesen morgens. Wetter war an dem Tag nicht so bombig, aber es hat nicht geregnet. Also eigentlich hatten wir wieder echt Glück. Waren reiten. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil Sebastian und ich können ja reiten. Und wir sind eigentlich nur 2 Stunden im Schritt geritten. Und es war auch eine recht große Gruppe. Es waren teilweise komplette Anfänger, die noch nie auf dem Pferd gesessen haben. Die Pferde waren aber super entspannt. Es war Western-Reitsattel, war bequem. Es war dann aber irgendwie doch wiederum cool, weil wir ziemlich ins Backcountry reingeritten sind. Also mitten in die Wildnis rein. Und da gibt es ja auch überall Bären. Und das Krasse ist, man kann wohl auf so Ritten auch einem Bär mal begegnen. Auch wenn die das natürlich nicht unbedingt wollen, weil man nie weiß, wie der Bär reagiert. Und es ist relativ sicher auf dem Pferd, aber you never know. Und auch die Pferde werden dann ein bisschen nervös. Wir haben auch keinen Bären gesehen. Aber wir sind an relativ vielen Bäumen vorbeigeritten, wo man Bärenspuren sehen konnte. Und das war echt krass. Ne? Das war cool, das zu sehen.
Total geil.
Zu wissen, dass halt irgendwie neben dir ein Bär sein könnte. Das war schon cool, oder?
Ja.
Und,
also, dass sie halt, man konnte halt so wirklich so die Spuren sehen, halt hoch in die Bäume und überall, wo man geritten ist, man hat immer wieder halt an den Birken. Das, ja. Da gab es 2 Arten von Bäumen und an den Birken hat man das halt am besten immer gesehen, diese richtigen Kratzspuren.
Es ist halt so, wenn eine Mutter 2 Babys hat, oder Baby, wie heißt das im Deutschen, Babybären? Sagt man auch Welpen im Deutschen? Nee, oder? Weiß ich nicht. Naja, wenn Babys sind, also wenn die Mutter Gefahr wittert, dann schickt die ihre Babys, ihre Kinder immer hoch, die Bäume, und dann verstecken die Kinder sich quasi in der Baumkrone und die Mutter läuft dann unten rum und patrouilliert und guckt, dass wirklich die Gefahr irgendwann wieder weg ist. Und erst da kommen die kleinen Kinder runter. Und wir haben auch super viel gelernt auf diesem Ritt über die Bären und so. Es war schon echt cool. Und es gibt wohl auch Ritte für Erfahrene, wo dann auch mal getrabt wird. Aber die Wege sind halt sehr schmal. Also es eignet sich nicht wirklich, um schneller zu reiten außer Schritt. Und die haben wohl aber auch, hat uns dann, wie hieß sie denn nochmal? Ursula, also auch wieder eine Deutsch- oder Österreicherin oder weiß ich nicht, woher sie genau kam, die nach Kanada ausgewandert ist. Die hat dann erzählt, dass die wohl auch so, und das fand ich schon cool, irgendwie so Mehrtagesritte haben, wo du dann auch campst im Backcountry, wo du halt, jeder hat ein Handpferd dabei, der dann dein Zelt und alles trägt. Und das muss, glaube ich, auch schon cool sein, wenn du so richtig in die Wildnis rein reitest. Und da wird dann nur auch mal galoppiert und so. Und das nur für Leute, die auch reiten können, weil du dann schon echt 6-7 Stunden am Tag im Sattel sitzt und eine Strecke zurücklegen musst. Das bieten wir auch an. Und das war schon, also das Coole ist, da ja nicht jeder reitet, man kann auch als Anfänger reiten. Und ich glaube, es ist ganz cool, das mal zu erleben. Und wenn man dann so den Bären auf der Fährte ist, ist es auch eine coole Sache. Wir waren 2,5 Stunden, glaube ich, im Sattel.
So ja, ja, ungefähr.
Mussten uns dann ein bisschen beeilen. Ja,
ein bisschen länger als geplant.
Mussten uns ein bisschen beeilen, haben schnell Mittag gegessen und sind dann nämlich zum nächsten Abenteuer zum Raften. Was irgendwie schon cool war, fand ich.
Das war cool. Also ich bin immer nicht kein so großer Fan, so viel auf einmal zu machen und mich dann immer so zu hetzen, aber ging nicht anders. Und wir sind dann wieder zurück, also von dem Park wieder nach Clearwater rein, haben bei Tim Hortons kurz Mittag gegessen und sind dann zu IVE, ne? Ja. Hieß das Unternehmen in Clearwater. Und dann sind wir Whitewater Raften gegangen. Und das war extrem geil. Ich bin mal wieder ins Wasser gefallen.
Sebastian hat da so ein tolles Gefühl. Aber ich wäre auch beinahe reingefallen, beziehungsweise ich bin immer ins Boot reingefallen.
Weil ich habe es diesmal ein bisschen zu locker genommen, ein bisschen übermutig bin ich gewesen. Und zwar hieß es die ganze Zeit so, ja, Whitewater Rafting Level Klasse 2 von 6. Ne? Und wir haben ja erst in Costa Rica vor 2 Wochen haben wir ja Whitewater Rafting bei Level 4 gemacht, also Klasse 4.
Ecuador
haben wir auch bis Klasse 5 gemacht und bei Klasse 2 dachte ich so, naja, easy peasy.
Ich dachte halt immer, die Klassifizierung hängt davon ab, wie groß die Wellen und wie krass das Wasser ist. Also dachten wir beide Klasse 2, mein Gott, die Strömung und die Wellen werden nicht so krass sein. Aber es ist eine Mischung aus der Höhe der Welle und der Krasse der Strömung, aber auch der Gefährlichkeit, was passieren könnte, wenn du ins Wasser fällst.
Genau, ab und zu hat man halt auch irgendwas, also man hat eine Klasse 4 oder 5 und die Welle ist aber total klein und das Problem, das Ding ist, warum es 4 oder 5 ist, ist, dass wenn man ins Wasser fällt,
dass es dann richtig gefährlich
wird, weil du unter Wasser gezogen wirst, weil du halt in Unterwasser-Canyons reingezogen wirst und solche Sachen. Kann passieren.
Daran hängt das ab und deshalb dachten wir, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, wir haben ganz viel gelernt auf der Tour. Es war Klasse 2, aber die Wellen waren auch bis zu 3 Meter hoch und die Gefahr war aber nicht so groß, wenn man reinfällt. Und deshalb war es nur Klasse 2. Bis 3, glaube ich, tatsächlich dann noch. Und irgendwie haben wir das so ein bisschen unterschätzt und wir sind dann auch in krasse Strömungen und Wellen reingekommen. Das war echt interessant, sage ich mal. Und es gab dann so ein paar Passagen, wo man sich vorne auf die Spitze des Raftboots setzen konnte. Ich habe das dann mal gemacht, habe mich ordentlich festgehalten und dann hat Sebastian das gemacht mit nur einer Hand. Wollte ein bisschen cool sein.
Ja, ich wollte ein bisschen cool sein, weil es hat sich niemand getraut. Also ich muss sagen, wir waren eine Truppe so gemischt aus Österreichern, Holländern, Australiern und vier, glaube ich.
Ja. Und wir waren 8 Leute auf dem Boot, war schon recht eng.
Und es hat sich aber niemand getraut nach vorne. Und dann mit Celine nach vorne. Und dann, ich so, komm. Und dann hat er gesagt bei mir, ich soll noch ein bisschen warten, weil ich hatte halt die GoPro auf dem Kopf. Und dann hat er so, du kriegst eine richtig coole Sektion, die ein bisschen krasser ist. Und ich so, ja, ja, cool, yeah, 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 ich bin hier der Große, ne? Ich bin voll der Trottel, bin ich. Und hab mich da vorne drauf gesetzt und dann habe ich so, ja, komm, ich mach das mit einer Hand hier Rodeo reiten, wuhu! Und ich habe mich eigentlich fast gar nicht festgehalten. Und wupp, kam eine krasse Welle und ich war unter dem Boot. bin mal wieder ins Wasser gefallen. Das war aber echt lustig. Also es war, naja, und ich war total entspannt. Ich bin dann so, oh ja, mal wieder im Wasser gelandet. Und dann hat Line mich hochgezogen und dann ging es auch sofort wieder weiter. Und danach bin ich noch ein paar Mal ins Wasser gesprungen, freiwillig, und bin halt diese Rapids geschwommen, statt mit dem Boot zu fahren, was auch krass war.
Ja, ich hab's nicht gemacht.
Aus der Perspektive war das schon echt extrem krass, weil man sieht diese Rapids oder diese
Wellen.
Diese Strömungen oder Stromschnellen, wenn man so sagen wir vom Ufer das sieht, ein bisschen so 3 Meter über dem Fluss ist, dann denkst du dir so, ist doch egal, ist doch pipi. Im Boot ist das schon mal so, oh, gar nicht mal so schlecht, krass, ganz schön hoch. Und wenn du dann im Wasser bist, dann ist das gigantisch. Dann fühlt sich so eine 2-Meter-Welle einfach so groß an. Und ja, das war ganz cool. Und dann sind wir da halt diesen Fluss. Das ging dann auch recht lange. Wir waren 3-4 Stunden auf dem Fluss unterwegs.
Man muss halt einmal stoppen und eine Wanderung machen, das Boot wieder aus dem Wasser rausholen und wieder reinpacken, weil da wohl eine krasse Strömschnelle ist. The Kettle nennt die sich, ne? Die viel zu gefährlich ist. Die wird nicht kommerziell betrieben. Profi-Rafter und Kajaker fahren da manchmal lang, wenn das Wasserlevel in Ordnung ist. Aber da sind wohl auch schon Leute gestorben und deshalb wird es halt nicht kommerziell betrieben. Das heißt, man muss raus aus dem Boot, das Boot wird raus aus dem Wasser genommen, man wandert eine halbe Stunde, kann sich diese Stromstelle auch von oben anschauen. Das ist echt krass, ne? Das ist so ein richtiger Canyon, und wo das Wasser durchschnellt, und ja, und dann geht man wieder ins Boot rein. Und das war schon cool. Jetzt waren wir wieder zurück, so um 6. Wir haben kurzerhand beschlossen, wieder zu diesem Hoppenhawk.
Hoppenhawk. Das war echt so lecker. Also es gibt in diesem Ort Clearwater ich würde sagen 2-3 ernstzunehmende Restaurants, und alles andere sind so Imbisse oder halt so.
Also das Einzige, was wir wirklich empfehlen können, ist dieses Hoppenhawk.
Ja, also wir waren auch in einem anderen Restaurant, das fanden wir nicht so gut, und ja, sonst gibt's halt nur dieses so Tim Hortons, was ja einfach nur eine Kette ist, und irgend so eine Fastfood-Kette, sowas wie McDonald's gibt's halt auch noch. Also nicht die größte Auswahl, muss man einfach sagen.
Nicht mit Band oder
nein. Auf gar keinen Fall. Naja, waren wir da essen, sind wieder zurück zum Blue Grouse, und
ja,
dann...
mir war den ganzen Tag schon kalt und Sebastian ist ja ins Wasser gefallen. Ja. War, glaube ich, nicht so gut, weil wir waren am nächsten Tag beide so ein bisschen angeschlagen, ein bisschen kränklich, und hätten eigentlich Kanu fahren und campen sollen, und haben dann aber ehrlich gesagt beschlossen, das abzusagen, weil wir beide nicht fit waren und befürchtet haben, wenn wir das jetzt noch machen, dass wir dann richtig krank werden. Man hört ja auch, ich schlief so ein bisschen die ganze Zeit. Und ja, das haben wir leider abgesagt, oder mussten wir absagen, weil es uns nicht gut ging. Wir hätten also eigentlich auf diesem Clearwater Lake Kanu fahren müssen sollen. Nee, das war der andere See da weiter oben. Ne? Also 3 Seen in diesem
Park. Azure.
Genau. Und hätten da gecampt. Das haben wir nicht gemacht, haben kurzerhand den Plan geändert und sind an dem...
Naja, es gab halt die Möglichkeit, also wir hatten dieses Camping hatten wir eigentlich auf dem Plan. Wir mussten auch diesen Blue Grouse auschecken, hatten dieses Camping, und hatten wir noch am nächsten Tag eine Cabin im Wald auf dem Programm gehabt.
Zwei Nächte.
Und dadurch, dass wir das jetzt abgesagt hatten, hatten wir keine Übernachtung für den Tag, und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Und dann haben wir halt so geschaut und haben gesagt, so, okay, sollen wir vielleicht schon mal zurück nach Vancouver fahren und nochmal so 2-3 Tage Vancouver machen? Sollen wir irgendwo anders hinfahren? Dann hat ich mir überlegt, Mount Robson zu machen. Das ist halt so ein bisschen nördlicher, nochmal 2 Stunden von Clearwater und Wells Gray an der Grenze zu Alberta. Auch ein sehr, sehr geiler Stopp eigentlich. Aber das haben wir dann auch uns dagegen entschieden. Und in Clearwater haben die Unterkünfte für diese Nacht, die wir jetzt noch brauchten, weil wir das Campen ja nicht gemacht haben, die lagen so bei 130 Euro die Nacht in so B&Bs. Und
ja, wir haben ja da wieder alles schon
wir hatten ja schon alles gesehen, genau. Und dann in Vancouver lag die Nacht bei 350 Euro oder so. Auch,
das wären 6 bis 7 Stunden nach
Vancouver. Genau, total übertrieben. Und dann, keine Ahnung warum, haben wir ein bisschen recherchiert, und dann sind wir da bei Whistler. Und dann habe ich das Four Seasons in Whistler gefunden für 150 Euro die Nacht. Und das war auch eine lange Fahrt dahin. Und dann sind wir da einen spontan gefahren nach Whistler.
Man kommt halt dabei an so Seen vorbei. Also wir haben dann irgendwann entschieden, ja, lass uns nach Whistler fahren. Also quasi die andere Strecke zurück Richtung Vancouver, die ein bisschen länger ist. Und in Whistler kann man halt super viel eigentlich machen. Haben wir am Ende nicht, aber das ist ein richtig cooler Ort. Wir sind dann nach Whistler gefahren und sind an ein paar Seen vorbei. Leider... Also eigentlich hatten wir auf der ganzen Kanada-Reise super Glück mit dem Wetter, weil es hat nicht viel geregnet, es war eigentlich immer Sonnenschein oder ein bisschen bewölkt, Temperaturen völlig in Ordnung. Wie gesagt, der eine Tag, wo es geregnet hat, war der Ankunftstag, wo wir nach Port Hardy geflogen sind. Der zweite Tag, wo es geregnet hat, war, wo wir morgens von Port Hardy zurück nach Vancouver geflogen sind. Dann hatten wir noch mal Regen den einen Nachmittag. Das war aber nicht schlimm, weil da waren wir ja fertig mit allen Aktivitäten. Und dann hat es noch mal geregnet an diesem Tag, wo wir die ganze Strecke gefahren sind. Was auch nicht schlimm ist, weil wir ja im Auto saßen. Wir sind ein paar coolen Seen vorbeigekommen. Was dann ein bisschen schade war, weil das Wetter halt blöd war und das nicht so cool aussah, wie es wahrscheinlich sonst aussieht, weil die Wasserfarbe da teilweise echt krass ist. Das sind so Gletscherseen auch und das sind teilweise so krass türkisblau bis grüner Seefarben. Und wir sind zuerst wieder durch diese eher Prärielandschaft, die so canyonmäßig uns eher so an, weiß ich nicht, Texas, Arizona, sowas hätte ich mir vorgestellt.
Ja.
Durchgefahren. Das änderte sich dann aber irgendwann und irgendwann kamen wir wieder in richtig hohe Berge rein, die bewaldet waren. Und dann, da war für mich irgendwie so das BC, was ich so im Kopf hatte. Ne? Also da, wo dann, wo fing das an? Wie hieß denn dieser Ort? Lillüt? Ich kann das nicht aussprechen. Kurz vor Whistler, also nee, vielleicht so 2 Stunden vor Whistler, fing es so an, wieder bergig zu werden und auch richtig steilbergig.
Lillüt.
Also, genau, Lillüt. Richtig großbergig quasi. Ganz viele Seen, wir sind auch die ganze Zeit an einem Fluss lang gefahren, richtig krasse Wälder und das war richtig schön. Ne? Also auch wenn es irgendwie regnerisch und nebelig war, es war cool. Und dann sind wir abends, gegen 17, 18
Uhr. Ja, recht spät, ja.
Sind wir in Whistler angekommen. In dieses Four Seasons, echt geiles Hotel, 5 Sterne. Preis war völlig in Ordnung, wenn man überlegt, dass wir das in Clearwater hätten wir
für ein B&B. Nee, aber für ein B&B fast zu viel bezahlt.
Für so richtig hässliches B&B. Oh. Naja, und am ersten Abend haben wir dann natürlich auch gar nicht viel gemacht. Wir sind dann essen gegangen, Sushi essen gegangen, war recht lecker und alle relativ preiswert.
Ja.
Also für die Verhältnisse, die da sonst herrschen.
Also wie das ich am Anfang hier von dieser Folge schon gesagt hatte, die Preise sind so unglaublich unterschiedlich in British Columbia. Also an manchen Orten denkst du so, da ist das Essen halt total teuer und auch die Unterkünfte, also wie Clearwater fand ich verhältnismäßig sehr teuer. Whistler im Vergleich fand ich eigentlich recht günstig.
Ja.
Für das, was man bekommen hat. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis war einfach total anders. Muss allerdings dazu sagen, glaube ich, dass Clearwater so klein ist und die Nachfrage so groß ist, dass der Preis immer recht hoch ist. Und Whistler ist total saisonal und wir waren jetzt Ende September dort. Und das bedeutet, und das ist halt Sommer, sind halt auch die ganzen Kanadier dort, aus Vancouver dort, die Kids haben Sommerferien, die verbringen halt Zeit da in Whistler drumherum, plus dazu noch die ganzen Touristen, die unterwegs sind. Jetzt September und Oktober ist halt so das Zwischending. Ja. Es ist halt, Sommer ist vorbei, es ist aber noch kein Winter, es hat gerade mal so ein bisschen geschneit.
Es hatte geschneit an dem Tag, ja. Das war richtig cool, weil Da sind richtig hohe Berge und die waren, die ganzen Gipfel waren im Schnee, also ich liebe ja Herbst, weil du hast die Sommertage immer noch. Du kannst schon Schnee auf den Bergen haben und das ist schon echt cool
gewesen. Und weil es halt eben dieses Zwischending war, waren die Preise so günstig. Anders kann ich mir gar nicht erklären, dass dieses Hotel so günstig war.
Ja. Also in Vancouver würdest du für so ein Hotel wahrscheinlich $800 zahlen.
Ja, also das war total krass. Also,
das war ein richtig cooles Zimmer, was wir hatten. Ja. Riesengroß, also so groß wie unsere Wohnung hier in Hannover, nein, aber riesig. Super Service natürlich und wir haben am ersten Abend dann nur, waren noch was essen, waren relativ müde, sind dann wieder schlafen gegangen. Ich glaube, wir sind die ganze Reise immer so um 8, 9 Uhr schlafen gegangen, ne? Recht früh.
Ja.
Und am nächsten Tag hatten wir super gutes Wetter, haben aber, uns ging es immer noch nicht so Bombe und die meisten Wanderungen da in Whistler sind ab 5 Stunden, also es gibt so ein paar kurze Spaziergänge. Aber so richtige Wanderungen starten halt ab 4-5 Stunden und das kann ich mit meinem Knie leider immer noch nicht machen. Und da das Wetter sehr unbeständig ist, wollten wir es auch nicht riskieren. Weshalb wir eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag
gespielt haben. Ja, es war halt das Ende unserer Reise, ne? Ja. Der 2 Wochen. Und ich muss auch sagen, so ich merke so langsam, dass so 2 Wochen auch das Maximum sind, was ich durchgehend reisen kann. Also so mit täglich irgendwie was anderes, ohne einen freien Tag dazwischen. Das wird dann auf Dauer auch anstrengend. Und deswegen war das eigentlich ganz cool, dass wir da in Whistler waren. Das ist ein sehr cooler Ort.
Super viele junge
und,
Leute.
Sind da so ein bisschen durch den Ort geschlendert.
Ein bisschen zu den Seen. Da gibt es 2 Seen, da sind wir hingefahren. Haben wir überlegt, ob wir wandern gehen sollen. Dann wurde das Wetter aber wieder schlechter. Dann haben wir gesagt, ach, lieber nicht, nachher regnet es gleich. Und haben dann eigentlich nur mehr oder weniger entspannt den Tag. und sind abends nochmal auf der Suche nach einem Burgerladen, der irgendwie komischerweise schon um 7 zumachte. Alles machte da um 7 zu, also sind wir wieder Sushi essen gegangen, weil das war das Einzige, was man noch irgendwie auf hatte. Und sind dann den Tag danach nach Vancouver weitergefahren. Hatten wieder super gutes Wetter, wieder so Anfang 20 Grad, Sonnenschein. Und Whistler, wie gesagt, eine mega coole Stadt, also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist natürlich mega Touri, ist halt einfach
ein Stadt ist es nicht, ist ein Ort, ist ein großer Ort.
Ein großer Ort, super viele junge Leute, alle so im Outdoor-Bereich, also so Skater-mäßig, Mountainbiker, also echt, mir hat es einfach total gefallen da auf Anhieb. Da gibt es auch coole Restaurants, coole Cafés, coole Bäckereien, schreiben wir natürlich alles im Beitrag und ja, war irgendwie cool. Und wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, dieses Hotel war Bombe. Deshalb war es auch nicht so schlimm, mal einfach zu chillen im Hotel, wenn es da cool ist. Sind dann am nächsten Tag nach Vancouver und Whistler ist wirklich unter 2 Stunden von Vancouver entfernt. Man fährt wieder durch die Berge durch und kommt dann irgendwann ans Meer. Das ist so ein Fjord auch wieder. Und super schöne Strecke. Also ist echt cool da. Ich liebe Fjorde und ich glaube, ich muss so langsam endlich mal nach Norwegen, weil Norwegen ist, glaube ich, dieses Dependant zu Fjorden wie Milford Sound in Neuseeland oder eben da Kanada in BC, was wir so in Europa haben. Wir sind dann nach Vancouver, sind zum Flughafen, haben das Auto abgegeben und haben da noch eine Nacht im Flughafen verbracht, und zwar im Fairmont Hotel, auch ein sehr, sehr gutes Hotel am Flughafen. Sebastian war völlig begeistert. Ich nenne ihn jetzt nur noch Plane Nerd. Weil wir hatten ein Zimmer im 8. Stock mit Blick auf die Berge. Und
ich hätte nie gedacht, dass ich sowas eigentlich bin, aber ich fand das sehr faszinierend.
Wie nennt man das denn? Landestartbahn, ne? Also auf dem Flughafen. Wir haben die ganze Zeit gesehen, die Flugzeuge hoch und runter und die Berge im Hintergrund. Das war schon cool. Wir sind dann natürlich nochmal nach Vancouver reingefahren, weil es ist super praktisch und auch echt nicht teuer. Man kann vom Flughafen direkt mit der Canadian Line, also der Metro dort, innerhalb von, ich glaube, 40 Minuten dauert die Fahrt, für 9 Dollar eine Strecke oder auch 12 Dollar hin und zurück oder 15 Dollar Tagespass. Finde ich echt nicht teuer, also finde ich nur, doch, ist eigentlich schon teuer, ne? 15 Dollar sind 10 Euro. Naja, doch, kann man vergleichen mit Preisen wie in Berlin, Hamburg oder München. Ja, ne? So Tageskarte. Sind nach Vancouver rein, hatten super Glück mal wieder mit dem Wetter, hat nicht geregnet, war strahlend blauer Sonnenschein, war so ein richtig schöner Herbsttag. Haben da ein paar Cafés uns angeschaut, Sandwichladen. Wir waren aber beide, ehrlich gesagt, enttäuscht von Vancouver, weil wir irgendwie, ja, Vancouver wird ja immer so gehypt als so eine total lebenswerte, geile, tolle Stadt.
Ja, ich war auch total enttäuscht.
Also war schon, wir sind da ja durchgefahren auf dem Weg zum Flughafen. Es ist schon eine schöne Stadt, was so die Suburbs angeht und das CBD sah auch cool aus. Aber als wir dann da
auch die Location der Stadt selbst, also direkt da an den Fjorden und die Vancouver Island davor und so. Und dass man halt, also Whistler ist keine 2 Stunden entfernt. Und
das hat wahrscheinlich deshalb eine hohe Lebensqualität, weil die Umgebung einfach der Hammer ist.
Ja.
Aber die Stadt selbst hat uns dann schon ein bisschen schockiert. Also meine Oma hat mir mal erzählt, die war vor Jahren mit meinem Opa, waren die beiden in Kanada auch unterwegs dort in der Gegend. Meine Oma hatte mir auch erzählt, dass ihr Vancouver überhaupt nicht gefallen hätte, weil es da so viele Obdachlose wohl gibt. Und ich so, mein Gott, na gut, also Obdachlose haben wir auch in Berlin, die haben wir überall. Also finde ich jetzt nicht schlimm, aber ja, dann waren wir da und es waren wirklich krass viele Obdachlose. Es waren nicht einfach nur Obdachlose, sondern es waren richtig übelste drogenabhängige Leute. Also wir haben gesehen, wie sich einfach jemand einen Schuss gegeben hat da. Anscheinend, das müssen wir mal recherchieren, ist auch Kiffen legal, ne? In Vancouver.
Also zumindest hast du es halt also krasser als in Amsterdam halt an jeder Ecke wirklich gerochen.
Und du hast es auch gesehen, Leute haben sich offensichtlich
auf der Straße also, gedealt und auf der Straße. Also ich war auch, also ich muss sagen, von Vancouver war ich eher enttäuscht. Ich frage mich, warum die Stadt als eine der lebenswertesten Städte der Welt.
Vielleicht waren wir auf einer falschen Ecke. Also wir waren downtown unterwegs und dann in den verschiedenen, wir waren nicht in Chinatown, weil meine Oma, weiß ich noch, hat mir erzählt, dass es da wohl am krassesten ist mit den Obdachlosen. Da waren wir nicht, aber wir waren so ein Gastown, was so ein bisschen so das Startup-Hipster-Viertel, weiß ich nicht, sein soll. Auf jeden Fall gab es da ein richtig geiles Café und einen richtig geilen Sandwich-Laden, also mega cool, das hat man da schon. Aber gleichzeitig triffst du alle 3 Meter auf den übelsten Obdachlosen, also noch kaputter als die Leute in Berlin so gefühlt. wir sind dann durch Downtown durch, so die Hauptstraßen lang, dann über Yale Town wieder zurück. Haben also einen ganz guten Eindruck von der Stadt bekommen. Ist auch alles, also Downtown, diese Hauptinsel da, ist auch fußläufig echt gut zu erreichen, kann man easy machen. Aber wir hatten dann irgendwann auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Also es hat es irgendwie überhaupt nicht inspiriert. Nee. Weil man hat irgendwie so eine Vorstellung von Vancouver, dass das so eine richtig coole Stadt war oder ist, fanden wir dann irgendwie nicht. Es gibt so Städte, da ist es dann einfach so, nö, gefällt uns nicht und dann müssen wir da auch nicht mehr länger rumlaufen. Also haben wir dann noch irgendwie Burger gegessen bei Five Guys. Auch krass, ich dachte irgendwie, da gibt es ganz viele coole Burgerläden in Vancouver. Ich habe nur einen gefunden, der war es dann aber zu weit weg und der sah eher so ein bisschen snobby aus. Dann haben wir... sind wir auf Five Guys gestoßen. Ist zwar eine Kette, aber die haben geile Burger. Also sind wir da Burger essen gegangen und sind dann am Abend wieder zurück ins Hotel.
Ja,
und dann... waren eigentlich auch nur den waren dann doch 5 Stunden unterwegs.
Ja, 5-6 Stunden waren wir in Vancouver unterwegs.
Wir waren
unterwegs.
Auf dem Vancouver Lookout. Das ist so ein Tower, da kann man auf jeden Fall empfehlen. Da kann man hoch. Ich glaube, es kostet irgendwie $17 pro Person. Das Coole ist, man zahlt $17.50, glaube ich, für Erwachsene. Das sind so 12 Euro. Und das Ticket ist den ganzen Tag gültig. Also man kann dann quasi vormittags hoch auf den Tower. Man kann zum Sonnenuntergang zum Beispiel nochmal hoch. Also man kann dann mehrmals damit hoch und runter fahren, was ich ziemlich cool finde.
Ja, dann sind wir halt zurück ins Hotel. Und ich saß eigentlich nur noch den ganzen Abend vor diesem Fenster und habe Flugzeuge geschaut.
Ja, genau.
Das war also, ist schon echt cool. Also ich könnte jetzt nicht aufsagen. Also ich bin jetzt nicht so krass, ich weiß, welcher Flieger was ist. Also ich weiß, wenn ich halt einen A380 sehe, der ist ein- oder zweimal gelandet und abgeflogen. Aber es war halt einfach total geil, weil du hast halt diesen Flughafen, du hast die Berge im Hintergrund, du hast das Meer auf der einen Seite. Das war schon eigentlich ganz cool, das Fairmont in Vancouver International Airport.
Es war dann Samstag und wir sind dann, es war Freitag und Samstag sind wir dann geflogen, auch erst abends. Also wir hätten theoretisch nochmal nach Vancouver Zeit gehabt, nach Vancouver reinzufahren, haben uns dann aber ehrlich gesagt dagegen entschieden, weil wir das irgendwie nicht so cool fanden. Es gibt Städte, die finden wir richtig cool, wie Melbourne oder so. Ich glaube, da wären wir dann nochmal reingefahren in die Stadt. Aber bei Vancouver haben wir dann beide so beschlossen, nö, muss eigentlich nicht sein.
Nee, und dann haben wir einfach lange ausgeschlafen, haben spät gefrühstückt und sind dann, haben dann ausgecheckt und
das ist richtig cool. Also das Hotel liegt wirklich mitten im Terminal. Und man checkt aus und ist quasi am Gate gefühlt.
Ja, ja, das war echt total cool. Also dadurch, dass wir mit Air genau. Und dadurch, dass wir mit Air Canada geflogen sind und Air Canada ja auch einen Hub dort hat, ist das Gate natürlich auch immer offen. Das ist so ähnlich wie wenn man in München oder in Frankfurt mit der Lufthansa fliegt. Da kannst du halt immer einchecken, egal wann du fliegst.
Da hast du deinen Koffer aufgeben.
Genau. Und wir haben halt unsere Rucksäcke halt irgendwie 4 Stunden vor Abflug oder so abgegeben, ja. Sind dann rein, haben dann noch einen Kaffee getrunken, ein bisschen gearbeitet und dann ging irgendwie gegen 18 Uhr unser Flieger nach London und dann sind wir...
Der war übrigens komplett ausgebucht.
Pickepacke voll, kein einziger Platz. Leute mussten rausgeschmissen werden am Gate.
Wir haben überlegt, ob wir es machen sollen, aber dann...
Ja,
ich finde ja Vancouver nicht so cool, also warum?
ich hatte kurz überlegt, so freiwillig unseren Platz abzugeben, damit wir anders fliegen können.
Die machen das immer und da kannst du echt Kohle mitmachen und relativ billig dann fliegen.
Also Kohle kannst du damit nicht machen, weil den Flug hast du ja bezahlt, aber du kannst halt so Business Class Upgrade am nächsten Tag oder halt ein Gratis-Ticket für eine andere Reise. Solche Sachen bekommst du dann schon angeboten. Und dann sind wir halt zurückgeflogen. Es war, wie gesagt, der Flieger war pickepacke voll, nach London geflogen. Dann von dort nach ein paar Stunden Aufenthalt weiter nach Hamburg. Und dann gestern Abend
mit dem Auto
von Hamburg nach Hannover. Ist halt schon eine lange Reise gewesen. Auch sehr... sehr anstrengend am Ende dann doch auch.
Ja, ich war einfach total müde, weil der Flieger war so voll und ich konnte auch nicht wirklich schlafen. Wir haben vielleicht 2 Stunden geschlafen.
Ja. Und Zeit für ich hatte mich aber eigentlich gefreut, weil es war Nachtflug und man ist nachts über den Polarkreis geflogen. Und ich hatte gehofft, dass wir vielleicht Nordlichter sehen, aber leider nichts. Ich bin
aber
ein paar Mal.
Die Zeitverschiebung war es auch schon heller, als wir über Island geflogen
sind. Ja, ja, aber auch so über Kanada habe ich immer mal wieder Fotos gemacht mit Langzeitbelichtung und leider nie irgendwas Grünes oder Rotes am Himmel gesehen. aber ja. Es war total
Aber auf dem Hinflug haben wir Island von oben gesehen und beschlossen, dass wir da mal hin müssen.
Ja, das war total geil. Ja, und das war quasi der zweite Teil von British Columbia, von unserem Abenteuer, von unserer Reise. Es war extrem cool. Wir haben echt tolle Bilder gemacht, wir haben tolle Sachen gesehen und tolle Sachen erlebt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und ich hoffe, dass ihr jetzt auch inspiriert seid, British Columbia zu besuchen. Ich würde jedem raten, sich rund um die Kajak-Tour zu informieren und darum zu planen.
Ja.
Und dann das entweder am Anfang oder am Ende der Reise machen und dann vielleicht British Columbia mit Alberta vielleicht zu kombinieren, die Rocky Mountains, dann entweder von Calgary nach Vancouver und dann die Kajaktour zu machen oder halt nach Vancouver zu fliegen, die Kajaktour zu machen und dann von Vancouver nach Calgary zu fahren und dann halt noch den Band von Jasper National Park mitzunehmen. Oder? Wie siehst du das?
Ja, finde ich gut.
Hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt. Man muss, was Kanada angeht, sehr früh planen. Es ist sehr beliebt zurzeit. Dieses Jahr war es unglaublich schwer und auch letztes Jahr schon Camper zu bekommen,
ja,
wenn man halt da mit einem Camper unterwegs sein möchte. Wir haben dieses Jahr
auch völlig Cabins und Zelt.
Also mit dem Auto, mit dem Leihwagen ist es auch völlig in Ordnung. Es war sehr, sehr entspannt und man kann dann einfach, also das Geld, was man sich halt für den Camper spart, das gibt man dann halt quasi für die B&Bs oder Cabins und so weiter halt aus. Und ab und zu, wenn man bereit ist, spontan zu sein, findet man das ein oder andere Angebot, wie wir es ja zum Beispiel auch gemacht haben über Booking.com. Und ja, das war's. Wieder eine Stunde. Wow. Krass. Lange, lange Teil. 2 Stunden British Columbia, aufgeteilt in 2 Folgen, letzte Woche und diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und alle Infos dazu auch, wie immer, auf offthepath.com. Der Beitrag kommt bald. Vielleicht ist der Beitrag sogar schon online, wenn diese Folge online geht. Wir werden sehen. Wenn nicht, dann kommt der halt kurz darauf. Und wir wünschen euch jetzt noch ein tolles Wochenende. Ganz viel Spaß. Und bis bald, oder?
Tschüss.
Tschüss. Und empfehlt den Podcast an eure Freunde. Es würde uns wahnsinnig freuen und hinterlasst gerne eine Bewertung.
Wenn ihr Fragen habt, oder auch Alberta letztes Jahr, keine Ahnung, zur Kajaktour, gerne in Kanada.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, bis dahin. Stay wild.